muss ich auch sagen, seitdem, also seitdem her, wenn ich ein Mikrofon halte, ich habe immer automatisch den Daumen so. Ich kriege das nicht mehr raus.
Das wird nicht passieren, dass das sich ändern wird, Stefan.
Ne, aber auch wenn ich hier drücke, passiert nichts. Also Mike ist halt immer noch da. Weißt du, guckt er hier.
Er hat uns alle geprägt. Hat
Er
uns
hat uns
alle
alle
geprägt.
ja. Komm los jetzt!
Ja, ist ja in Ordnung. Also, ich habe ehrlich gesagt gar nichts vorbereitet. Der Mike war so super vorbereitet und jetzt stolper ich hier so super unvorbereitet rein. Aber das ist vielleicht jetzt voll die gute Brücke zu sagen, Vorbereitung ist die halbe Miete. Denn wir haben Halloween, wir haben mittlerweile viele Winteröffnungen in Deutschland und generell natürlich auch Events und Großveranstaltungen. Das haben wir ja im letzten, oh Gott, Mike, wie haben wir das denn genannt? Digitales Lagerfeuer, Digital Roundtable, haben wir da einen Namen für Ich
dieses
glaube, da
Konzept
arbeiten wir
hier?
gerade noch dran, was es letztendlich dann für die nächsten 20 Jahre wird, aber wir werden das noch kundgeben.
Okay, wir halten euch auf dem Laufenden. Aber in dieser Runde hatten wir ja mit Andreas Sievering ja schon mal so ein bisschen über das Thema saisonale Events gesprochen und ihr habt ihn ja gerade schon gehört. Mike Christian Schmidt ist auch hier, er wird sich aber gleich auch nochmal richtig rund hier zu Wort melden. Wir wollen aber das Thema Vorbereitungen und Großveranstaltungen nochmal aufwerfen, weil da jetzt der Brückenschlag zu den Winter-Events. Die meisten Freizeitparks erkennen mittlerweile den Mehrwert einer solchen Wintereröffnung. Es gibt immer mehr größere Freizeitparks, die jetzt auch in die Richtung gehen. Auch kleinere Freizeitparks haben das für sich erkannt. Aber auch das muss ja irgendwie geplant und vorbereitet werden. Und irgendwann, schwuppdiwupp, ist so ein Freizeitpark auf einmal ein ganzes Jahr auf. Wie kommen wir dahin? Das werden wir heute zusammen hier in dieser Runde besprechen. Ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Burian und ich sage herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast vom VDFU. Ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience und ich bin nicht alleine. Ihr habt hier schon zwei sehr charmante Stimmen gehört. Einmal der Mike Christian Schmidt aus Berlin. Hallo Mike.
Hallo, ich grüße dich, Stefan.
Oh, das war aber jetzt aber eine sehr ein sanfter
Ich wollte mal
Einstieg
nett
hier.
sein am Anfang.
Als ob du sonst nie nett wärst, Mike. Den Vorwurf würde ich dir nie machen. Mike, wer bist du? Warum bist du hier? Und was ist eigentlich das Resort Operations?
Also, außer dass ich natürlich noch ein normales Arbeitsleben habe, bin ich im Vorstand vom Verband Deutscher Freizeitparks und leite auch das Resort People Management. Und das heißt, wir wollen gerade versuchen, Parks zu interviewen, voneinander zu lernen, Informationen zu sammeln, und dafür ist diese Broadcast natürlich auch eben halt da mal zu hören. Wie macht's eben halt der andere, wie macht's der andere Park und was kann ich für mich selber eben halt dafür mitnehmen?
Ja, und du hast ja gerade gesagt schon Resort People, aber das verändert sich jetzt ja alles gerade so ein bisschen auch VDFU intern. Möchtest du da vielleicht noch mal so zwei, drei Sätze zu
Ja.
sagen?
Also das ändert sich von meiner Seite aus. Das People Management werden wir zum Operations Management machen. Das heißt, es wird natürlich weiter um Menschen gehen, aber wir wollen mal von den so oben angesiedelten Themen viel mehr in den Freizeitpark, also in die Operative reingehen. Heißt also, was zum Beispiel ist Gästeservice. Wie gehe ich eben halt bei Beschwerden mit den Gästen eben halt um? Aber auch mal ganz andere Themen anzustoßen, wie Queue-Line Management, aber auch das Thema Entertainment zum Beispiel. Also alle operativen Themen bis zur Showtechnik und zur Maintenance, da wollen wir demnächst ein bisschen mehr in die Tiefe aus der Operative.
Und da bietet sich ja das Format, was wir jetzt hier so vor einigen Monaten ins Leben gerufen haben, ja total an und wollen ein bisschen mehr Praxis hier auch mit reinbringen. Denn wir haben natürlich total viele super Experten hier immer zu Gast, die uns viele tolle, spannende Themen mitbringen und auch viele Lösungsansätze. Aber wir wollen natürlich auch, wie Mike das gerade schon gesagt hat, ein bisschen mehr aus dem echten Leben unserer Freizeitparks und Attraktionen mit reinbringen. Und da habt ihr gerade schon auch noch eine andere Stimme gehört, die hier im digitalen Universum gerade rumgeistert. Und ich bin gerade fasziniert, dass hier fast 50 Jahre Bottrop-Kirchhellener Geschichte zusammengerechnet sitzen. Es ist nämlich der Manuel Prosotovic aus dem Moviepark Germany. Hallo Manuel.
Hallo Stefan, hallo Mike, schönen guten Morgen.
Das ist,
Morgen.
du hast es gerade schon gesagt, wie irre das ist, dass wir drei schon wieder hier mal irgendwie zusammenhocken und immer ist das so eine Art Heimspiel.
Es ist echt crazy. Es ist so reunited Warner Movie Park und wir haben ja gerade schon ein bisschen mal die alten Klassiker und Stories reflektiert. Das macht natürlich immer wieder unfassbar Spaß, weil wir auch alle zusammen eine ganze Menge schon erlebt haben. Und umso glücklicher bin ich, dass ich dann heute jetzt hier auch mal als Parkexperte dabei sein darf und auch mal von
Absolut.
unseren Erfahrungen, Best Practices und ja, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert, berichten darf, damit auch andere Parks und auch Kollegen
davon profitieren. Ja.
Vielleicht noch, super, das ist echt super. Und du bist ja auch schon echt lange dabei. Du hast auch schon viel in der Historie miterlebt und hältst da wacker immer noch die Filmklappe nach oben und bringst uns vor allem auch diese ganzen großen Neuerungen, die der Pakt mit sich bringt. Aber bevor ich den Staffelstab gleich wieder an Mike zurückwerfe, magst du uns vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was machst du eigentlich im Moviepark?
Ja, das so wie wir alle das in der Vergangenheit, wir machen eine ganze Menge im also ich mache eine ganze Menge mittlerweile, ne? So ist das, ne? Wenn man Sachen irgendwie Spaß dran hat, gut macht, kreativ ist, dann liegt auf einmal ganz viel auf deinem Schreibtisch. Und bei uns ist das nicht anders, aber ich bin super glücklich, dass ich eigentlich natürlich mein Hauptjob ist Commercial Director für den Park, also Marketing und Sales Director in alle Bereiche mit einem großartigen Team. Und vor 7, 8 Jahren habe ich dann auch tatsächlich den Bereich Park Development übernehmen dürfen und bin da auch hauptverantwortlich mit einem super coolen Projektteam für die Weiterentwicklung des Parks. Das betrifft dann die Entwicklung neuer Attraktionen, wie zum Beispiel die Studio-Tour, Star Trek oder aber auch natürlich die saisonalen Events, in denen wir, denke ich, das können wir sagen, ganz, ganz stark sind und die sich auch in den letzten Jahren super gut entwickelt haben. Ne, da haben auch Kollegen wie der Mike schon eine gute Foundation gesetzt, einen guten Footprint. Das kann man dann super natürlich auch sowas, was schon super etabliert ist, gut weiterentwickeln. Und mit Christmas haben wir natürlich jetzt auf jeden Fall vom Scratch, von null anfangen müssen. Und sowas dürfen wir dann machen mit dem Team und entwickeln die Ideen. Und dann ist es natürlich auch eigentlich ein großes Plus, dass die Projektleitung für solche Projekte auch gleichzeitig das vermarktet. Ne, das ist eine super Synergie. Also wir merken immer, dass das bei uns super ist, wenn es einhergeht. Ne? Ich weiß, was der Kunde möchte. Wir sind natürlich ganz nah dran am Kunden. Unsere NPS-Scores, alles Gäste-Reviews. Und das lassen wir alles auch schon in die Projektplanung mit einfließen. Insofern bin ich ganz dankbar, dass ich diesen hybriden Part im Park bekleiden darf.
Ich finde es auch gerade so spannend, Manuel, dass du bist ja wirklich im Park gewachsen. Also du bist ja wirklich eingestiegen, glaube ich, damals auch bei Marketing Sales. Stück für Stück heute bist du Prokurist. Also du kennst den Park auch und du hast dich natürlich auch wirklich in die Operative hineingekniet, um zu sehen, wie was funktioniert. Und manchmal ist es ja so, es werden Leute eingestellt und die sagen einfach, ich habe da mal eine Idee, das machen wir jetzt. Aber können gar nicht reflektieren, funktioniert das überhaupt oder funktioniert das nicht? Und ich glaube, das hat man gerade bei euch gesehen, dass es sehr gut funktioniert. Und auch wenn es noch nicht so lange her ist, auch nochmal Dankeschön. Das Sommertreffen bei euch, VDFU, was jetzt im September gewesen ist. Ich glaube, da hat man nochmal gesehen, wie flexibel und wie toll der Park wirklich da zusammenhält, auch als Team und wirklich das zu einem ganz großen Erlebnis gemacht hat.
Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, weil ne, wir alle, die schon in der Operative gearbeitet haben, und ich bin mittlerweile 22 Jahre im Unternehmen und habe tatsächlich sogar wirklich angefangen als Knöpfchendrücker bei der Looney Tunes Studio Tour. Und insofern, ja, man muss einfach auch wirklich alle Bereiche durchlaufen haben, damit man weiß, wie so ein Park funktioniert. Jetzt habe ich natürlich auch alle Höhen und Tiefen des Parks mit durchlaufen, auch in Teilen mit euch gemeinsam, so dass man auch wirklich schon die Learnings hat, okay, was hat denn nicht funktioniert und was für Fehler hat man in der Vergangenheit gemacht? Wie können wir es besser machen? Und das ist natürlich auch ein extrem großer Vorteil. Natürlich, die Zeiten waren teilweise früher auch wirklich echt eine Challenge für uns alle. Aber im Endeffekt ist es natürlich jetzt heutzutage mit den Mitteln, die wir haben und mit der Struktur, die wir haben, ein großes Plus, weil dann weiß man, was man nicht nochmal tut und was man anders machen kann. Und die Operative, das Verständnis der Operative, und das ist extrem wichtig, muss da sein, weil ich kann nicht einfach irgendwas umsetzen mit einer. Gibt viele, die immer mit lustigen Ideen um die Ecke kommen und sagen, oh, lass uns das mal versuchen. Aber man muss das operative Verständnis haben und genau das, was du gesagt hast, Mike. Ohne das Kennen, wie funktioniert der Gast, wie funktioniert der Park, wie funktioniert die ganze Infrastruktur dahinter, kann ich so ein Großevent gar nicht aufsetzen. Ne? Dann wird es gar nicht funktionieren. Ne? Weil Ideen kann man immer viel haben, aber man muss es auch umsetzen können. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große wichtige Geschichte, wenn auch andere Parks sowas angehen, immer die Operative mit ins Boot holen, alle Kollegen mit ins Boot holen und das wirklich im Team gemeinsam entscheiden, ne? Weil das mache ich auch immer mit dem Team und das geht ja bei Parking los, Kasse, Vertrieb, Tickets, wie machen wir es mit den Tickets? All das und erst wenn diese Grundstruktur steht, dann kann ich erst wirklich in die Feinplanung gehen und dann kann ich auch eigentlich erst kreativ werden. Nicht umgekehrt, nicht erst kreativ und dann gucken,
Absolut.
wie ich runterbreche in die Bereiche. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, aber dann köpfen dich die Kollegen und von daher ist, glaube ich, the other way around der bessere.
Sehr gut. Ich meine, da haben wir jetzt ja vielleicht ein Beispiel an dir, dass wir mal anknüpfen können, um zu schauen, wie das denn so funktioniert hat, wenn man etwas Neues etabliert. Es war ja schon eigentlich immer so ein Traum von allen Mitarbeitern zu sagen, wir machen mal im Winter weiter offen.
Ja.
Ich meine, Halloween hat super funktioniert und dann war da irgendwie so ein Cut und nach dem Cut geht es auf einmal weiter, erst wieder im März. Und dann haben sie natürlich immer gefragt, warum macht man nicht eine Winteröffnungszeit vor allen Dingen, weil ja eben halt das Phantasialand zum Beispiel gleich um die Ecke, ja mit sehr großem Erfolg das eben halt praktiziert und es sehr gut funktioniert bei denen. Und wie kam auf einmal für dich die Idee zu sagen, okay, jetzt setze ich es um, wir machen es jetzt einfach. Wie kamst du auf das?
Also wie du gesagt hast, wir haben ja wirklich auch schon zu unserer gemeinsamen Zeit, gab es ja immer schon die Rückfrage auch von Gästen, warum macht ihr denn keine Weihnachtsöffnung? Ihr seid ein amerikanischer Park, das wird doch perfekt passen. Und wir haben, glaub mir, jedes Jahr, wir haben wirklich Ideen schon gehabt, wir haben das alles gesammelt, wir bereiten uns ja auch vor, es gibt 5-Jahresplanung, 10-Jahresplanung für so große Parks. Und da ist die Weihnachtsöffnung immer ein großer Teil davon gewesen. Aber man muss auch der Fairness halber sagen, auch mit einem Blick Richtung Brühl, die das seit unzähligen Jahren schon so fantastisch umsetzen und wirklich da was geschaffen haben, was extrem gut funktioniert, und Chapeau. Und wir wollen natürlich da jetzt auch nicht irgendwas kopieren oder, und auch man hat eine gewisse Demut, weil man weiß, hey, es gibt schon ganz nah im Wettbewerbsumfeld, gibt es ein unfassbar gutes Event. Und wie können wir uns denn, wenn wir sowas überhaupt machen, wie können wir uns davon absetzen? Was kann anders sein? Wie können wir unserer DNA treu bleiben? Insofern gab es schon immer die Idee, amerikanische Weihnachten bei uns umzusetzen, weil das einfach unserer DNA entspricht. Und auch gewisse Ideen und Wünsche haben wir schon immer formuliert. Jetzt hat sich's aber so tatsächlich zugetragen, dass unser Geschäftsführer, der Thorsten, im Februar 23 in Spanien im Corporate Office war. Und da ist ihm dann wirklich per Zufall der Kollege, der für die Entwicklung, Weiterentwicklung unserer Parks auch budgetär verantwortlich ist, über den Weg gelaufen ist, gesagt, hör mal, wir suchen einen Piloten, der mal Weihnachten in der Gruppe ausprobiert, um dann zu schauen, ob wir das auch in andere Parks ausrollen können. Hast du Lust drauf? Ja, so, das war schon mal gut. Thorsten hat dann erstmal gesagt, ja, können wir uns vorstellen, so, es war 23, so für 24 können wir das sicherlich hinbiegen. Dann hat der Kollege gesagt, eigentlich müsstet ihr es dann schon dieses Jahr machen, und wir hatten schon Februar 23. So, Thorsten kurz mit mir telefoniert und gesagt, Manuel, meinst du, wir kriegen das hin? Ich so, ja, fürs Folgejahr sicherlich. Ne? Dann sagt er, dieses Jahr. Okay, gut, dann haben wir gesagt, aber gut, wenn sich die Chance ergibt, wir greifen jetzt einfach zu. Uns war aber auch schon bewusst, dass wir gesagt haben, wenn wir das umsetzen, dann haben wir natürlich mit Halloween eine extrem große Benchmark gesetzt und die Erwartungshaltung der Gäste ist natürlich da, wenn wir ein neues Event etablieren, dass wir da irgendwo auf Niveau von Halloween Horror Festival zumindest einsteigen. Und dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, wir brauchen nicht 3 Tannen mit Lichterketten dahinstellen. Ich sage, da machen wir uns unglaubwürdig und das möchte ich auch gar nicht, dann lassen wir es lieber. Und dann hat der Konzern gesagt, okay Jungs, formuliert mal eine Wunschliste, was ihr euch wünscht und wo ihr denkt, dass das der richtige Weg ist und wir das auch wirklich gut vermarkten können. Und ihr kennt mich ja, ich bin immer gut im Geld ausgeben und der Thorsten muss mich mal bremsen. Und ich habe mal eine große Wunschliste geschrieben und die haben wir dann eingereicht beim Konzern. Mittlerweile war es schon März, April. Es dauert ja auch Research, musste man ja auch machen. Okay, was wollen die Gäste, was macht der Wettbewerb, was müssen wir anders machen? Also da geht ja auch nochmal ein ganz, ganz großer Teil Zeit drauf für eine Planungsphase. Man will es ja auch vernünftig machen und nicht auch in der kurzen Zeit nicht übers Knie brechen. Und dann haben wir das, glaube ich, Anfang April haben wir es beim Konzern eingereicht und dann hat es nochmal einen Monat gedauert und dann haben wir im Mai 23 haben wir dann das Approval bekommen, 100% diese Wunschliste umsetzen zu können. Und das war natürlich extrem cool. Ich hätte das niemals geglaubt. Wir wissen ja, wie Konzernstruktur manchmal funktioniert. Ne? Da muss ein großer Kuchen immer verteilt werden auf viele Parks. Und zu der Zeitpunkt waren es ja noch 65 Parks in der Gruppe und ich hätte mir nicht ausmalen können, dass wir das wirklich vollumfänglich genehmigt bekommen. Aber die Kollegen haben gesagt, wir glauben an den Moviepark, wir kennen den Erfolg des Halloween-Events, also hier, bitte, also Carte Blanche, Shopping-Card für mich und das Team, und dann sind wir losgezogen und mussten jetzt erstmal jemanden finden, der im April, Mai 23 für Weihnachten 23 noch Ressourcen frei hat, sowas umzusetzen. Ne? Wir wollten ja auch den ganzen Park illuminieren. Und das war erstmal die größte Challenge, ne? Weil viele Anbieter sind natürlich in vielen Freizeitparks, die das machen, schon verpflichtet. Shoppingcenter, Weihnachtsmärkte, Großstädte, also alles das, das ist ja ein extrem großer Markt. Und dann merkt man erstmal, ups, jetzt kommt der Moviepark um die Ecke und möchte hier eine Weihnachtsöffnung und braucht ganz viel Licht und ganz viel Dekoration. Also das war die größte Challenge. Und da haben wir auch nur Glück gehabt, einen Partner zu finden, wo ein Großprojekt, eine große Mall abgesprungen ist. Und wir haben diesen freien Slot und die Ressourcen dieses Unternehmens bekommen. Und sonst hätten wir es wahrscheinlich gar nicht so schnell umsetzen können. Also es gehört auch immer Glück dazu.
Natürlich, also ich fasse das nochmal für mich zusammen. Irgendjemand bei euch im Unternehmen, in der Holding oder im Konzern hat irgendwann festgestellt, oh, da ist eine Winteröffnungszeit, da kann ich sogar, anstatt nur Geld auszugeben, vielleicht sogar noch Geld umsetzen.
Genau.
Das probieren wir mal. Und der beste Park, den wir bei uns im Stall haben, ist eigentlich der Moviepark, der vor allen Dingen gerade ja vorher das Halloweenfest groß aufgebaut hat, also schon viele Sachen dort vor Ort sind. Und dem geben wir jetzt mal die Ressource, um dann eben halt mal zu schauen, was am besten ich machen kann, um das richtig zu etablieren. Das finde ich schon mal erstmal super, dass man nicht gesagt hat, mach das mal ganz klein, weil du weißt ja auch immer, der erste Schuss ist, man hat immer nur einen Schuss am Anfang.
Wenn genau es das kaputt war, ist, läuft das habe ich mehr. Gelernt. Ja, genau.
Und das ist natürlich super, dass du gleich diese Ressourcen bekommen hast. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, da sitzt jetzt eine kreative Gruppe im Moviepark, überlegt, ich bekomme da jetzt alles Geld, was ich möchte, mal so mit Klemmerchen. Und jetzt geht doch das der Ideenvorhang, der geht doch jetzt auf und da sind doch 15 Tore, die da stehen. Und jetzt muss man doch irgendwann sagen, für das erste Jahr, da setze ich mir jetzt mal ein Ziel für das Anfang. Mehr geht immer, aber wo habt ihr euch selber das Limit erstmal gesetzt fürs erste Jahr?
Also man muss sich, da steckt ja auch immer, das ist ja auch eine rein wirtschaftliche Betrachtung, die man macht bei aller Emotionalität dieser Events, müssen wir natürlich gucken, okay, was investieren wir, was ist der Return on Invest, wie viele Besucher brauchen wir, dann haben wir das auch erstmal gescribbelt und dann haben wir aber auch eine Wunschliste gemacht im Team, dass wir gesagt haben, was ist absolut essentiell, was brauchen wir? Was ist notwendig, um dieses Event zu einem Erfolg zu machen und was passt auch zu uns? Und ganz oben auf der Liste stand natürlich ein 20 Meter hoher Weihnachtsbaum, weil das wollten wir unbedingt haben, wie in Amerika. Natürlich, dass die Gebäude alle schön illuminiert sind. Und vielleicht da noch eine kleine lustige Anekdote, als wir mit diesen Unternehmen sprechen, die diese ganzen Lichter machen und wir gesagt haben, wir wollen das nicht warmweiß, kaltweiß, wir wollen so kitschig bunt wie möglich. Haben die sich erstmal wirklich geweigert und gesagt,
nein,
nee, das können wir nicht machen, das sieht nicht gut aus. Und wir haben gesagt, doch, das sieht gut aus. Nein, sowas haben wir noch nie gemacht, das wollen wir nicht. Und dann können wir nicht dahinter stehen. Und dann haben wir die ersten Drafts gemacht. Dann muss man ja auch Designs machen, Pretty Pictures, um das auch dem Konzern nochmal zu zeigen. Und dann haben die nachher gesagt, oh ja, doch, das können wir uns ganz gut vorstellen. Und irgendwann hatten die auch Feuer gefangen und waren auch mit dabei, haben uns gut unterstützt. Aber klar, man muss natürlich sagen, was brauchen wir? Wir brauchen eine gewisse flächendeckende Parkdeko, ne? Original Tannenbäume, also machen wir Plastikbäume oder machen wir Original Weihnachtsbäume? Ne? Solche Fragen stellen sich dann. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen es so original und authentisch wie möglich machen. Also Original Weihnachtsbäume. Aber dann auch nochmal irgendwo 400-500 Weihnachtsbäume herzukommen. Nächste Challenge. Also wir haben uns wirklich überall durchgekämpft, haben unsere Prio-Liste abgearbeitet von Beleuchtung der Gebäude. Jetzt muss man auch sagen, das Schöne ist durch Halloween, wir haben ja schon eine gewisse Infrastruktur im Hinblick auf Beleuchtung, auf Sound, auf Bühnentechnik. Die konnten wir natürlich wunderbar einsetzen und konnten das dann nochmal doppeln und auch potenzieren in der Form, dass wir da aufstocken konnten, um dann auch wirklich in eine gute, solide Infrastruktur das reinzuplanen. Und ja, aber man muss auch so ein paar, ja, Animatronics, großer Yeti, was weiß ich nicht was, Krampus oder Grinch wollten wir auch unbedingt haben, aber auch da dann zum Beispiel rechtliche Sachen muss man ja auch wieder, dann haben wir es rechtlich klären lassen, ob wir den Grinch benutzen dürfen, nein. Dürfen wir natürlich nicht, weil der komplett weltweit von Universal geschützt ist. Also auch diese Sachen, da muss man natürlich gucken, steht zwar auf der Wunschliste, konnten wir aber nicht machen. Dann haben wir aber unseren eigenen Charakter kreiert, weil wir sind ja kreativ und der auch grumpy ist und so ein bisschen angelehnt ist an den Grinch. Aber das sind dann so Entwicklungen, die sich aus so einer Planung auch ergeben.
Jetzt bist du ja super. Entwicklung, Planung und du hast ja gerade schon angerissen, dass ihr die Infrastruktur von Halloween schon habt. Da würde mich mal interessieren, weil zwischen Halloween Ende und Weihnachten Anfang, das ist ja wirklich ein ganz, ganz enger Korridor. Da ist ja das eine wird gerade hinten irgendwie auf dem Hof geworfen und dann werden die nächsten Sachen schon aus dem Keller gezogen. Habt ihr bei dieser Planung quasi Halloween immer mit im Kopf gehabt und habt gesagt, wir nehmen das raus, setzen das drauf und dann ist es Weihnachten? Oder wie habt ihr diese organisatorische Planung dafür gemacht?
Ja, genau unter dem Aspekt, Stefan, du als Experte, du weißt, dass, wie es funktioniert. Und zwar haben wir natürlich glückliche Fügungen, die sich dann daraus ergibt, dass wir aus dem Budget des Weihnachtsevents konnten wir natürlich auch schon infrastrukturelle Verbesserungen fürs Halloween Horror Festival nutzen und vornehmen. Zum Beispiel diese ganzen, wir wissen ja auch zum Beispiel im Kinderland, die Beleuchtung, das war auch immer so ein bisschen schwierig. Ne, und jetzt konnten wir zum ersten Mal auch diese ganzen Lichtstempel, diese Vierkant-Traversen kaufen und konnten die dann auch schon Halloween einsetzen. Ne? Also wir haben wirklich geguckt, dass wir das, was wir Halloween nutzen können, das aber auch für Christmas relevant ist, dass wir das dann auch schon frühzeitig anschaffen, um so wirklich auch Aufbauzeiten so gering wie möglich zu halten und dass wir dann nachher nur noch bestimmte Dinge umprogrammieren mussten. Aber dass die physische Hardware erstmal so verbleiben konnte im Park. Also das ist schon eine ganz wichtige Geschichte, die wir da auch in der Planungsphase mit berücksichtigt haben, weil wir wussten, wir haben nur diese 2, 2,5 Wochen. Und ein ganz, ganz großes Lob an unser operatives Team, weil die Jungs, die bauen Halloween mit auf und die müssen es auch ganz schnell wieder runterreißen in 2 Wochen. Das ist schon eine Challenge. Ne? Plus Winterwartung, die kommt natürlich auch noch dazu. Maintenance, Winterwartung, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Und insofern haben wir uns auch direkt schon so positioniert, dass wir gesagt haben, der Fokus bei unserer Winteröffnung liegt nicht auf den Attraktionen, wie vielleicht in anderen Parks, sondern unser Fokus als Film- und Entertainment-Park liegt wirklich primär auf dem Thema Entertainment. Und die Rides, die es infrastrukturell zulassen, die nehmen wir noch mit dazu. Aber das war auch ganz klar für uns schon in der Planungsphase und auch in der Außenkommunikation wichtig, das so an den Gast zu adressieren.
Ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, gerade wenn wir jetzt nochmal so über das Konzept eben halt sprechen, das hast du ja gerade schon sehr gut dargestellt. Ruhrgebiet, ein Weihnachtsmarkt nach dem nächsten, aber auch eine Weihnachtsveranstaltung nach dem nächsten. Amerikanischer Freizeitpark. Wie weit ist das klassische Weihnachtskonzept von einem Weihnachtsmarkt wichtig innerhalb der ganzen Geschichte? Oder ist es mehr, ja, wir öffnen den Park jetzt auch über Weihnachten, haben ein paar Buden da stehen, du kannst deine Achterbahn fahren wie sonst, wir verlängern einfach nur die Saison und machen es ein bisschen bunt.
Also hier war uns natürlich ganz wichtig, dass wir uns nicht nur vom Wettbewerb konzeptionell separieren, sondern dass wir natürlich gerade das, was du sagst, Mike, dass Weihnachtsmärkte natürlich nach wie vor die größte Konkurrenz sind, aber auch natürlich wieder eine Chance für uns. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben in 10 Kilometer, 12 Kilometer Entfernung das Zentrum direkt vor der Haustüre. Und wenn man sieht, was da Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt los ist, ist der Wahnsinn. Also insofern war uns schon mal klar, jetzt aus meiner Perspektive, werbliche Sicht, haben wir die Weihnachtsmärkte genutzt und haben zum Beispiel Großflächenplakate im Zentrum platziert und auch in Bochum am Weihnachtsmarkt, in Essen am Weihnachtsmarkt, um einfach diese Zielgruppe, diese Klientel, die zumindest diese Weihnachtsmarktaffinität hat, schon mal zumindest werblich abzuholen. Und dann haben wir aber auch gesagt, hey, wir müssen aber auch ein Gegengewicht dazu schaffen. Ne? Weihnachtsmärkte, wir wissen, das überlaufen, überfüllt, die Leute sind manchmal schon genervt, du hast immer nur diese gleichen Hütten. Und deshalb haben wir gesagt, genau das, den Gegenpol dazu wollen wir liefern. Ne? Große, freie Flächen, große, auch vom Food-Angebot. Wir haben natürlich auch immer gesagt, wir machen jetzt nicht unsere Asian-Nudelbude auf. Ne? Klar, die ist irgendwann auch mit auf, aber wir müssen uns auch strategisch im Bereich F&B ganz anders aufstellen. Ne? Und da haben wir wirklich, wir haben dann diese Airstreamer mit einem Partner von uns zusammen angeschafft, diese wirklich amerikanischen Pickups da vorgestellt. Dann gab es Hash Browns und dann gab es Turkey und Pumpkin Soup und wirklich alles das, was man sich von amerikanischer Weihnacht auch essenstechnisch vorstellt, haben wir auch mit reingebracht in den Park, um wirklich sagen zu können, hey Jungs, guck mal, das ist nicht wie auf einem normalen Weihnachtsmarkt Bratwurst Champignons, sondern wir haben auch noch das Äquivalent dazu in amerikanischer Form. Und so sind wir eigentlich auch vorgegangen und haben geguckt, hey, welche Attraktionen lassen es denn zu, dass sie funktionieren? Und das haben wir jetzt auch über die letzten 2, 3 Jahre dann erweitert, um einfach zu gucken, wie schaffen wir denn aber auch die Winterwartung? Und natürlich ist die Nachfrage auch nach den Attraktionen da. Aber nach wie vor, wir haben über 10 Showmomente bei uns und die finden teilweise mehrfach am Tag statt. Also was die Entertainment Crew da abliefert, ist sensationell. Aber wir werden weiterhin den Fokus auf Entertainment legen, um uns genau zu separieren von vielleicht Parks mit Fokus auf Attraktionen und auch auf die mit Fokus oder weg von den normalen Weihnachtsmärkten. Also insofern.
Du hast gerade so einem Anfangssatz gesagt, wo ihr euch alle aufgestellt habt, eben halt, um euch bekannt zu machen. Erfahrungsgemäß in manchen Freizeitparks ist es so, dass es ein ganz tolles kreatives Team gibt, ein ganzes operatives Team, was aufbaut und ein ganz tolles Event, nur leider weiß es draußen keiner. Und deswegen kommt der Gast eben halt auch nicht. Und was habt ihr gemacht? Ich kann mir natürlich vorstellen, ihr habt ja nur am Abend bei Halloween schon alleine 30.000 Besucher jeden Abend. Ich meine, das ist natürlich der parkaffine Mensch, den bewerbe ich natürlich erstmal, komm mal in 4 Wochen nochmal wieder. Aber was habt ihr sonst gemacht und musstet ihr viel Geld investieren? Wart ihr mehr auf Social Media unterwegs oder was habt ihr gemacht, um die Winterwochen, die Winterzeit eben halt dazu anzuteasern?
Also man muss natürlich sagen, wir haben ja erst im Mai überhaupt angefangen einzukaufen. Das heißt, wir wussten ja rough erstmal, was es gibt. Das heißt, die Bewerbung konnte auch erst viel später starten. Aber natürlich normale Kontaktquote im Park erstmal mitnehmen, Halloween. Aber auch da muss man sagen, das ist natürlich auch eine konträre Zielgruppe, ne? Teenager, junge Erwachsene sind jetzt auch nicht die Primärzielgruppe für eine Weihnachtsöffnung. Das haben wir dann auch erst später natürlich, wir wussten das, aber haben das später nochmal im ersten Jahr wirklich gesehen, wie viele Senioren, wie viele Omas, Opas mit ihren Enkeln kommen. Das hätten wir uns nicht erträumt tatsächlich. Also das ist wirklich komplett andere Zielgruppe, die wir dann nochmal geöffnet haben. Insofern ist marketingstrategisch jetzt erstmal Social Media natürlich ein Teil der Gesamtmarketing-Klaviatur, aber nicht der primäre Teil. Also klassisches Media darf man bei so einem Produkt nicht außer Acht lassen. Und wir haben auch da nicht viel Geld gehabt. Also wir haben wirklich im ersten Jahr, weil es ja auch erstmal ein Pilot ist, da hat der Konzern nicht gesagt, er kriegt jetzt hier 500.000 Euro und zieht mal los, sondern wir mussten echt smart mit dem, was wir haben, mussten wir arbeiten. Wir versuchen dann immer natürlich über Media-Kooperationen zu gehen mit Radiosendern etc. Bartering ist immer ein großes Thema, dass man sagt, hey, wir verlosen Tickets. Da gibt es sowas wie Radio Sparbox von der Funke Mediengruppe. Solche Sachen kann man wunderbar machen. Die sind da ganz flexibel, die Kollegen. Und dann kann man natürlich sein Marketingbudget echt upliften und auch wirklich potenzieren mit solchen Kooperationen. Also wir haben wirklich versucht, über Promotions zu gehen und das
Butter-Deals.
Budget, was wir hatten, dann wirklich in Out of Home und Radio gesteckt, Lokalradio, weil wir auch wissen, klar, Weihnachten ist immer ein sehr lokales Produkt, wie die bei den Weihnachtsmärkten. Aber wir haben natürlich auch den niederländischen Markt. Den mussten wir auch abholen. Da haben wir dann aber auch Radio und Out of Home platziert. Natürlich nicht in dem Umfang, wie man das hätte vielleicht machen müssen, wenn es schon so groß etabliert gewesen wäre wie Halloween. Aber das war erstmal unser Startpunkt. Und dann ist natürlich die nächste Schwierigkeit. Wir haben es Hollywood Christmas genannt. Aber es kannte ja bis dato noch keiner, weil woher? Wir hatten keine Bilder, wir hatten ja gar nichts, wir hatten ja gar keinen Content. Ne? Das ist dann die nächste Challenge. Das heißt, wir haben mit irgendwelchen Konzeptzeichnungen aus den Großflächenplakaten gearbeitet. Aber auch da kann ich mir vorstellen und weiß, dass bestimmte Kunden und Gäste natürlich damit gar nicht viel anfangen können. Das sieht aus wie gemalt, wie ein Comic. Ne, ist das wirklich die Realität? Und wir wissen ja, alle Konzeptzeichnungen sind am Ende in der Realität dann doch immer ein bisschen anders. Also das war schon im ersten Jahr eine extreme Challenge, das Produkt in den Markt zu bringen und auch verständlich und greifbar zu machen für die Leute, was wir wollen. Also ich will nicht sagen, dass sowas einfach gewesen ist.
Ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Thema und die Kollegen vom Ressort Communication, also hier Philipp mit Crew, die sich ja um Marketing kümmern, vielleicht auch da nochmal ein extra Broadcast, nur mal darum zu sprechen, wie man so ein Großevent von der Pike an eben halt auch marketingtechnisch etabliert. Und du hast es gerade auch gesagt, es ist halt oftmals so, dass man für das Produkt Geld hat und dann beim Marketing, dann heißt es ja, sei doch mal kreativ und hebt
Genau.
doch mal irgendwo Plakate beim Bäcker in die Türe. So, aber lass uns vielleicht vom Marketing ganz kurz mal ein bisschen zum Personal gehen, weil
Da darf ich vielleicht noch mal ganz
ja,
kurz einmal
oh ja,
ansetzen an
bitte.
der Stelle, Mike, weil ich möchte noch eine Sache hinzufügen, weil das, was du gerade gesagt hattest, Manuel, fand ich, ist das allererste, was mir aufgefallen ist, als ich die erste Version gesehen habe, nämlich, das sind ganz andere Leute hier im Park. Ich
Ja.
bin durch den Park abends gelaufen und irgendwie die Stimmung war ganz anders. Also da, klar, natürlich atmosphärisch, Musik, Beleuchtung, bla. Aber die Leute, es waren viel mehr Familien da. Es waren, wie du schon sagtest, auch viele Senioren da. Und das ist man natürlich jetzt, klar, vor allem zur Halloween-Zeit nicht gewöhnt, aber auch der Park hat ja ansonsten auch ein sehr buntes Klientel. Und ich fand das gerade zu Weihnachten war das sehr, sehr runtergebrochen, genau auf diese Fokusgruppen. Und das machte was mit dem Park. Und das hat mich total fasziniert. Und auch jetzt letztes Jahr waren wir dann nochmal am Silvestertag da. Und auch da, die Stimmung fand ich durch dieses. Die ganz andere Zielgruppe, die auf einmal angesprochen wird, das wirkt wie ein ganz anderer Park. Seid ihr da auch
Es ist
manchmal durchgelaufen und habt euch gewundert?
unfassbar. Es ist wirklich, und das hat auch was mit dem Team gemacht, weil natürlich nach Halloween, die sind wirklich immer tagtäglich am Limit. Und dann auf einmal haben wir auch für uns, für die Mitarbeiter, extrem coole, ruhige, super smoothe Phase rein. Wir haben wirklich auch viele, viele Senioren, die wirklich dann an der Kasse stehen und dann irgendwie sagen, ja, ich habe mein Parkticket da in einem Automaten, jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Und die beschweren sich nicht, die sind total süß und die sagen, junger Mann, wir möchten uns das gerne angucken, das ist so schön. Und also man hat komplett, also das ist verrückt. Es ist wirklich wie, als würde man mit so einem Zauberstab über so einen normalen, generischen Park so ein bisschen Sparkle streuen und auf einmal hat man so eine richtig klassische Wunschzielgruppe, die unfassbar entspannt ist, die lieb ist, die wartet, die geduldig ist, die freundlich ist. Und das macht, glaube ich, diesen Weihnachtszauber vielleicht aus. Aber auch die Atmosphäre, die wir kreieren, vielleicht, das trägt auch seinen Teil dazu bei. Es ist diese Mixtur aus wirklich unfassbar tollen, also nicht, dass wir immer unfassbar tolle Gäste hätten, aber zu Weihnachten ist es wirklich, spürt man es voll. Wirklich, dass es eine komplett andere Zielgruppe ist, die wir ansprechen.
Also ja. Wenn ich euch beiden jetzt gerade zuhöre, erinnert mich das sofort an die Efteling. Wo in der Efteling es Weihnachten einfach so ist, da trifft sich die Familie und da sind ja. die Generationen, der Opa mit seinem Sohn, der seinen Enkel jetzt das erste Mal mit in den Park nimmt. Und das ist bei denen wirklich ja so gewachsen, dass Weihnachten ist Familienzeit bei denen. Wenn natürlich der Moviepark genau das auch aufbaut, hast du ein komplettes Fenster irgendwann mal, wo du schon weißt, das Ding wird laufen, weil die kommen.
Ja, und ich meine, demografischer Wandel auch in unserer Freizeitparkindustrie, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Ne? Da muss man ja ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich Shows, wo wir diese Zielgruppe mit abholen, aber am Ende des Tages reflektiert sie sich nicht so in der normalen Saison. Ne? Und dann aber Weihnachten ist es wirklich ein Generationending und es ist wirklich, dass Gäste das mit ihrer Familie komplett machen. Von Oma, Opa, Tante, die kleinen Kinder, auch die kleinsten Kinder. Ne? Also das ist total verrückt und das macht unfassbar viel Spaß, genau für diese Zielgruppe dann auch was Schönes zu kreieren und das holt das Team auch megamäßig ab. Ne? Also es ist fast schon wie so, Weihnachten ist bei uns eigentlich immer so das Endjahres-Incentive für alle, weil sich alle freuen und alle haben diese Wärme im Herzen und es ist wirklich so der Zauber der Weihnacht und der packt dann alle. Ne? Also sowohl die
Wahnsinn,
Gäste als
toll.
Auch unsere Kollegen und das Team und das ist echt schön. Und ich
Ja,
bin
das
mega
ist...
großer Halloween-Fan, aber ich freue mich auch jetzt einfach schon wieder
Ja.
unfassbar auf Weihnachten.
Das ist Movie Park Magic. Ja, das ist super.
Ja.
Ich darf jetzt... Noch mal kurz zum Personal kommen. Ich kann mir
Ja.
vorstellen, Personal ist natürlich jetzt für euch ein ganz großer Umbruch gewesen. Also auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, riesengroßer Vorteil. Die Leute sind nicht sofort, diese Saisonalen zumindest, aus dem Park raus, sondern sie bleiben längerfristig da. Das heißt natürlich auch, wenn wir jetzt gerade die Monate sehen, zum Bürgergeld eben halt übersetzen, kommt ja genau in die Phase, denke ich, rein, dass die Leute nicht mehr ins Bürgergeld dann reinfallen nach dem dritten Jahr, sondern eben halt weiter ins
Ja.
Arbeitslosengeld. Oder habt ihr es sogar geschafft zu sagen, okay, wir stellen die jetzt fest an und machen mit denen Zeitkonten jetzt. Die müssen doch total happy gewesen sein. Oder haben sie gesagt, um Gottes Willen, da muss ich noch länger arbeiten als sonst. Also wie war das fürs Personal?
Also sagen wir mal so, als wir dann zum ersten Mal wirklich offiziell innerhalb des Parks announced haben, hey, es gibt eine Winteröffnung, war natürlich erstmal so, oh. Und ich gebe zu, auch bei mir, der natürlich dann auch im Dezember eigentlich schon in diese Vorbereitungsphase fürs nächste Jahr geht, wo es etwas, eigentlich der einzige Monat, wo es etwas ruhiger ist, dann auf einmal zu wissen, okay, jetzt bin ich im Dezember auch am Wochenende im Park, wir haben Vorbereitungsphasen und eigentlich gibt es diese Ruhephase, die ja auch bei so einem saisonalen Betrieb für alle Kollegen immer super wichtig ist, um dann auch wirklich neue Kraft für die Folgesaison zu tanken, die gibt es jetzt auf einmal nicht mehr. Es gibt zusätzlichen Workload, aber wir haben es wirklich geschafft und auch das Weihnachtsthema kommt natürlich bei den Kollegen super gut an, dass wir ganz schnell mit dem Produktportfolio, was wir dann aufgezeigt haben, gesagt haben, guck mal, hier gibt es einen großen Weihnachtsbaum, wir haben eine Lichterparade, dass die auf einmal dann auch alle ganz schnell Feuer und Flamme waren. Und das, was du gesagt hast, Mike, was natürlich super wichtig ist, wir haben ja sehr, sehr viele saisonale Mitarbeiter und Kollegen. Und da muss man dem Thorsten ein ganz großes Lob aussprechen. Der hat es dann wirklich geschafft mit dem Konzern, dass wir über 30 saisonale Mitarbeiter in eine Festeinstellung überführen
Sehr
konnten.
gut, toll.
Und das schon im ersten Jahr. Und ich glaube, das zeigt auch einfach, wie wichtig nicht nur so eine Weihnachtsöffnung für unsere Gäste, sondern auch für die Wirtschaftlichkeit und auch für die Personalentwicklung innerhalb eines Unternehmens ist. Und da werden wir natürlich auch weiter dran arbeiten, weil wir natürlich jetzt auch ein bisschen die Bridge, wir gehen jetzt immer bis Anfang Januar in die Weihnachtsöffnung. Und dann sind wir ja meistens schon Ende März, sind wir ja schon wieder, gehen wir in die normale, reguläre Saison. Das heißt, die Überbrückungszeit für Kollegen, die wird natürlich immer kürzer und ermöglicht uns natürlich dann auch vertragsmäßig da auch ganz anders zu agieren. Ne? Und das sieht man, dass das funktioniert. Und ich bin auch extrem glücklich, dass wir wirklich 30 ganz tolle Kollegen schon in die Festeinstellung überführen konnten. Und auch die Ressourcen, die kommen uns ja jetzt auch wieder zugute. Auch in so Zeiten wie Halloween-Vorbereitung oder so sind die Kollegen natürlich auch ganz stark involviert. Das heißt, wir können aus ganz anderen Ressourcen schöpfen. Klar, ne, man muss das auch nicht alles schön malen. Wir sind auch als Park natürlich immer nach wie vor in der Personalbeschaffung. Und das ist nach wie vor eine riesengroße Challenge. Gerade bei den großen Events, wo wir bis zu 200, 300 zusätzliche Manpower-Heads brauchen, die da mit agieren und helfen, ist es schon eine Challenge, definitiv. Ne? Gerade Weihnachten. Wir haben ja auch ganz viele Partner, die die auch Weihnachten dann arbeiten, die auch auf dem Weihnachtsmarkt sind, ne? Unsere Konzessionäre, zum Beispiel hier Mandelbrennerei, die sind ja auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, ne? Also da müssen wir schon gucken, wo kriegen wir jetzt Personal her, damit wir auch diese Zeit, die sehr personalintensiv ist und wo auch Personal extrem viel gefragt ist, ne? Auch Amazon. Wir haben sonst früher haben wir das Modell gehabt, dass auch viele Kollegen dann den Winter über bei Amazon quasi überbrückt haben, weil natürlich da das Weihnachtsgeschäft war, aber jetzt mussten wir die auch wieder zurückholen, ne? Also das ist schon eine Challenge an sich und toi toi toi, bis jetzt sind wir da ganz gut gefahren und
Das freut mich super für die Saisonal. Lass mich eine Frage stellen, die festangestellt. Lass mich mal einen Bereich rausnehmen. Ich sage jetzt mal Technik, Maintenance, Instandhaltung.
ja.
So, ich weiß, wie es in den meisten Freizeitparks ist. Da ist eine Handvoll Techniker, die werden im Frühjahr gebraucht, um alle Anlagen instand zu setzen. TÜV-Ausnahme hast du nicht gesehen. Über Saison können sie meistens nicht in Urlaub gehen, weil ein paar sind krank. Sie sind nicht so viele, also sie müssen schon da bleiben. So, jetzt kommt der Halloween. Dann kommt jetzt auch noch Weihnachten und jetzt kommt irgendwann die Frage, na, die müssen ja auch mal in Urlaub gehen. So, wenn jetzt aber alle in Urlaub gehen, baut keiner mehr ab oder wie habt ihr das geregelt? Wie freuen die sich?
Naja, die Maintenance-Kollegen, ne, die sind natürlich essentiell für den Betrieb des Parks und deshalb haben wir auch im ersten Jahr gesagt, wir nehmen eine Handvoll Attraktionen mit in den ins Portfolio für die Weihnachtsöffnung. Und tasten uns dann langsam daran, weil das für uns und die Maintenance auch ein Lernmoment war. Wie sind die Winterintervalle, die Zyklen, welche Züge müssen schon raus, müssen zum Hersteller, es gibt ja auch 12-Jahres-Prüfungen, kommen irgendwann diese 12-Jahres-Prüfungen rein. Retracking Bandit war immer ein großes Thema. Kann man das vielleicht verschieben oder erlauben wir uns sogar vielleicht in die generische Saison reinzugehen und das Fahrgeschäft vielleicht etwas später in Betrieb zu nehmen und dafür aber in der Weihnachtsöffnung anzubieten? Also all diese Fragen und ja, auch Herausforderungen, den haben wir uns mit dem Maintenance-Team gestellt. Und natürlich hast du immer Leute, die vielleicht mal aus Gründen von Krankheit nicht verfügbar sind. Jetzt sind wir aber, glaube ich, wenn du kennst das ja, ist unsere Maintenance vom Team her, von der Manpower relativ gut aufgestellt, so dass das bis jetzt toi 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 ganz gut funktioniert, dass die da gut jonglieren können und wir auch viele Kollegen jetzt. Und das ist ja auch das Schöne des Parks. Wir sind ja mittlerweile, im nächsten Jahr gehen wir in die 30. Saison, beziehungsweise feiern 30 Jahre Jubiläum.
Wahnsinn.
Und wir haben über die ganzen Jahre, haben unsere ganzen alten Hasen auch in der Maintenance natürlich auch viele junge Kollegen schon ja mit großgezogen. Wissenstransfer hat stattgefunden und davon profitieren wir natürlich jetzt auch, dass wenn auch mal jemand in Rente geht oder ein Kollege mal krank ist, dass zumindest ein Wissenstransfer stattgefunden hat und die Kollegen uns dann auch supporten können. Und ich denke, das ist so ein bisschen, es ist zwar immer, das muss man auch, ich will das auch nicht schönreden, es ist immer so ein bisschen auf Messers Schneide, ne, weil wir einfach so viel Workload haben tagtäglich.
Ja, natürlich.
Dass wenn jetzt mal wirklich auf einen Schwung 10 Leute wegbrechen, dann hat das natürlich auch einen Effekt auf das Produkt und auf Wartungszyklen, auf vielleicht gehen Attraktionen später in Betrieb, weil das Startup nicht in Time gemacht werden kann. Also das ist schon ein Balanceakt, den man da geht mit dem Team und in jedem Bereich. Aber klar, bei Maintenance merkt man es natürlich. Ne? Wenn jemand im Marketing krank ist, okay, dann wird vielleicht eine Kampagne oder irgendwas nächste Woche gestartet, hat dann erstmal einen indirekten Effekt. Aber wenn jemand von der Maintenance, ein Schreiner, der den Bandit jeden Morgen prüft, vielleicht krank ist und das merkt man natürlich sofort, das merkt der Gast dann auch sofort. Ne? Insofern sind wir schon bestrebt, da Fallback-Lösungen zu haben, aber das ist schon, also wir haben nicht drei Fallback-Lösungen pro Person, ne? Das ist die Challenge.
Dann lass mich bitte bei der Technik ganz kurz bleiben und ich habe da jetzt mal eine ganz private Frage.
Als wir haben keine noch Zeit, um dein Haus zu reparieren.
Hat es immer geheißen, im Winter, wir können den Winter nicht öffnen, wir können ihn nicht öffnen, weil nämlich die Leitungen, die in der Erde verlegt sind, Abwasser und Zuwasser, da die frieren ein und deswegen müssen wir zumachen. Wie habt ihr das denn jetzt geschafft oder habt ihr keine Toiletten mehr?
Ganz ehrlich, es ist einfach unfassbar lustig, dass du das ansprichst, weil es war genau das allererste, was gesagt wurde. Wir können das nicht mehr, das geht nicht. Und dann habe ich auch gesagt, um Gottes Willen, es wird doch bestimmt irgendeine technische Möglichkeit geben, dass wir das hinbekommen. Und der Fairness halber muss man sagen, es gibt tatsächlich Sanitäreinheiten im Park, da ist das tatsächlich der Fall. Und da kann man auch nicht mit einer sogenannten Zuheizung oder Beiheizung die Rohre aufheizen, weil das dann wirklich zu umfangreich wäre, das da an die Rohre ranzubringen. Aber wir haben natürlich auch jetzt in den letzten Jahren auch schon einige unserer Sanitäreinheiten modernisiert Und auch einige sind infrastrukturell so ausgestattet, dass die Rohrleitung deutlich tiefer liegen. Die haben wir identifiziert. Und da, wo es notwendig war, wird das wirklich dann, die Rohre werden beheizt, also die werden zugeheizt. Und dann funktioniert das auch. Ne? Und jetzt, der Klimawandel tut natürlich sein Übriges dazu. Also wir haben jetzt auch nicht mehr diese Minustemperaturen. Und insofern ist es für einen Park, um Gottes Willen nicht, dass ich das gutheiße, aber für einen Park ist es natürlich in einem Dezember, wir haben an 2 Tagen waren wir vielleicht mal unter 0, aber die restlichen Tage liegen wir zwischen 6 und 10 Grad. Ne? Also das ist dann schon immer noch was, was vertretbar ist und was uns auch erlaubt, gewisse infrastrukturelle Einrichtungen zu nutzen. Aber natürlich, klar, es ist wie bei der Bahn. Ne? Die Achterbahn fährt erst ab so und so viel Grad, vorher fährt die nicht. Und auch da nochmal ein großes Dankeschön, auch an viele andere Parks. Ne? Du hast auch gerade über Efteling gesprochen. Ne? Wir haben überlegt, hey, wie macht man das mit den Weihnachtsbäumen? Die Kollegen machen das gut. Selbst Efteling hat uns unterstützt, hat uns Lieferanten verknüpft, die zum Beispiel Schnee auf die Weihnachtsbäume bei denen im Park bringen. Und dann haben wir mit Mack gesprochen, mit dem Europapark. Hey, wie macht ihr das im Winter mit Blue Fire? Und was können wir tun, damit wir die Bahn in Betrieb nehmen können? Also da auch nochmal ein großes Dankeschön. Und das ist das Schöne ja in unserem Verband. Und dass wir wirklich viele tolle Kollegen und Parks haben, die einen dann auch bei sowas unterstützen und nicht sagen, hör mal Jungs, da ist der Nächste, der jetzt eine Winteröffnung macht, sondern die sagen, hey, cooles Projekt, wir supporten euch. Und so haben wir es dann wirklich geschafft, auch technisch mit Firmen, mit Unternehmen oder auch mit anderen Parks Lösungen zu finden, wie die das denn machen. Und dann hat es auch wirklich funktioniert. Also ne, man kann Star Trek, kann man warm launchen, das funktioniert. Ne, viele fragen sich dann vielleicht bei der Christmas Tree Celebration, hey, warum fährt er denn während der Christmas Tree Celebration? Warum macht ihr das? Ja, das machen wir dann natürlich, weil er muss einfach in Betrieb bleiben, damit er warm bleibt. Damit er, ne, wenn, abkühlt, er dann,
ja, ja,
wenn er
ja.
10, 15 Minuten raus ist, dann wird es schon wieder schwieriger, ihn in Betrieb zu nehmen. Aber das sind dann alles so Workarounds, die wir dann uns auch gemeinschaftlich mit Herstellern oder anderen Parks erarbeitet haben, um dann auch diese Argumentation vielleicht, dass etwas nicht funktioniert, weil das ist nämlich absolut auch immer mein Credo im Park. Wenn etwas nicht funktioniert, was kann denn bitte Plan B und C sein oder was kann die Alternative sein? Also immer lösungsorientiert denken und das ist auch ein Geheimnis.
Das finde ich gut. Ich glaube auch ein Gast, wenn er einfach es weiß, die Attraktion kann halt nicht fahren aus diesem Tempo, dann hat er auch kein großes Argument zu sagen, das aber jetzt, das geht überhaupt nicht.
Genau.
Also, nein, das finde ich super und vor allen Dingen, dass ihr auch da mit anderen Parks zusammenarbeitet und natürlich die Frage, werdet ihr dann auch mehr in diese Winteröffnung investieren, dass ihr Begleitheizungen und so etwas eben halt schon demnächst einbauen werdet, um solche, ich meine, wir haben es ja auch schon oft gehabt früher, dass morgens die Achterbahn nicht starten konnte bis um 12 Uhr, weil es so kalt war.
Ja.
Ich meine, das macht ja dann vielleicht auch sogar mal im Frühjahr oder schon im Herbst ja Sinn, so etwas zu haben.
Ich möchte bei dieser ganzen infrastrukturellen Sache vielleicht auch nochmal reinhüpfen, weil ich kenne das auch noch aus den damaligen Zeiten mit dem, 5 Grad, wilde Maus, schwierig, war nochmal ein paar Stunden. Und ich kann mich auch noch an Herbst und Winter erinnern, die waren einfach eisig kalt und es hat dann irgendwie mit Eisregen und Schneeregen, das haben wir heute dann halt nicht mehr. Danke, lieber Klimawandel. Spielt dann in den Falle eher in die Karten. Aber was der Park dann auch an Herausforderungen historisch ja auch mitbringt, ne, diese ganze Rohrthematik, die ganze Heizungsthematik, auch da kann ich mich noch an viele kalte Herbsttage mit 20 Jacken erinnern, wo man dann den ganzen Tag draußen steht und versucht, sich so ein bisschen aufzuwärmen.
Ja.
Der Park hat halt seine Herausforderungen, die ihr aber, wie ich finde, in den letzten Jahren so krass gemeistert hat. Und der Park hat sich mittlerweile auch aus diesem die schwierigen Anfangszeiten, und ich rede jetzt nicht von 1996, ich rede von den schwierigen Anfangszeiten 2004, oder 2005, hallo, wir sind jetzt der Moviepark, wir sind übrigens auch noch da, und da muss ich jetzt erstmal dieses neue Produkt herauskristallisieren. Und witzig, dass das mit der Winteröffnung so in die alte Historie reinspielt. Oh, wir machen übrigens bald Halloween, lass uns doch mal schnell irgendwie was rausklöppeln und wir machen jetzt hier ein Riesenevent. Und das hat gebombt. Und das ist mit Winter meiner Meinung nach, so wie ich das auch wahrgenommen habe, und das spricht so ein bisschen aus deiner Erfahrung jetzt auch raus, das kommt an, das läuft, die Leute haben Bock, ihr habt vor allem Bock, das ist noch viel wichtiger, damit das auch sich weiterentwickeln kann. Und in der Innovation habt ihr auch viel gezeigt in den letzten Jahren. Da würde mich jetzt aber interessieren, wann fällt der Knoten und ihr sagt, Scheiß drauf, lass die Türen auf.
Du meinst eine Ganzjahresöffnung.
Ja.
Ui.
Ja, also ich glaube, das machen ja wirklich auch viele große Parks. Ich glaube, soweit ich weiß, Efteling macht es natürlich. Aber ich glaube, andere Parks machen trotzdem nochmal eine ganz kurze Periode dazwischen zu. ich glaube, das kann man wirklich dann erst machen. Und da sind wir auch demütig, ne? Bei allem Erfolg, den wir auch mit unseren Events haben. Und wir wissen, dass der Moviepark auch noch einen langen Weg vor sich hat. Wir wirklich viel alte Historie erstmal aufräumen und wieder aufbauen mussten. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv. Innerhalb einer Konzernstruktur dauert das dann einfach nochmal deutlich länger, als wenn du Inhaber oder familiengeführt bist. Mhm. Und wir wissen um unsere Baustellen. Wir wissen, was wir gut können. Also wir haben, ich denke, wir als Park haben eine sehr gute Selbstreflexion. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass man sich nicht in, und wir kennen es ja von Halloween, da gab es ja auch mal eine Phase, Mike, du weißt das selbst. Dann hat man gedacht, oh, das läuft, das funktioniert, das können wir jetzt 3-4 Jahre so fahren. Und dann kriegt man irgendwann doch die Klatsche und denkt sich, wenn wir nicht innovativ sind, jedes Jahr etwas neu erdenken und weiterhin kreativ bleiben und die Needs unserer Gäste berücksichtigen, dann ist man ganz schnell auch wieder raus aus diesem, auf dieser aufsteigenden Kurve. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, da, also ich glaube, eine Ganzjahresöffnung, um das nochmal schnell auf den Punkt und zu Ende zu bringen, sehe ich erstmal langfristig noch nicht für uns. Ich glaube, was dazu notwendig ist, es wäre zum einen einmal On-Site-Übernachtungskapazität. Ich glaube, erst wenn man die hat, weil dann können wir auch mit anderen Zielgruppen, wie B2B-Business, können wir dann diese Brücke schlagen in der Wintersaison. Ne? Und gerade im Ruhrgebiet, wir sind ja auch gesegnet mit Messen und da muss man wirklich konzeptionell ganz, 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 ganz geradeaus denken und dann sehe ich das irgendwann mal, aber in ganz, ganz, ganz weiter Ferne. Also da sehe ich...
Genau, was du gerade gesagt hast, fällt mir auch so auf. Ich glaube, alle Parks, die mehr oder weniger das ganze Jahr offen haben, das sind eben halt Ressorts. Also das heißt, die haben wirklich Hotels mit dabei, die machen auch noch Veranstaltungen mit dabei.
Genau.
Und ich glaube, auch wenn du nur ein Hotel da stehen hast, das wird schon schwierig werden damit. Also wir wissen selber, Januar und Februar, das sind die kaputtesten Monate überhaupt. Und wir sind jetzt auch, glaube ich, ein bisschen dann gleich in dem Thema der Wirtschaftlichkeit, weil bis jetzt haben wir über alles Schöne gesprochen. es ist ein Konzern, aber auch jeder Unternehmer, es ist halt ein Wirtschaftsbetrieb. Das heißt, am Ende des Tages soll nicht nur viel Applaus rauskommen, sondern eben halt auch ein bisschen Geld in der Kasse.
Genau.
Und erstmal die erste Frage nochmal zur Technik. Du hattest eben schon gesagt, Firmen hier mit Lichtdesign und Videomapping oder wie auch immer, mieten oder kaufen? Wann fängst du an? Du hast es ja schon gesagt, mit Halloween. Ihr habt viele Sachen, die ihr doppelt gebrauchen könnt. Ja. Seid ihr mehr auf dem Weg, ich biete lieber oder ich kaufe lieber für,
Also meine persönliche Devise, als ich dann irgendwann damals auch das Glück gehabt habe, das Halloween zu übernehmen mit dem Team, dass wir wirklich uns mal dann auch die ganzen Mietkosten angeguckt haben. Und du weißt es selber, Mike, wir haben da über 100.000 Euro Mietkosten gehabt für Zäune, für Soundanlagen, für Licht. Und da muss man irgendwann mal sagen, hey, lass uns ab sofort mal jetzt ein bisschen, und man muss natürlich auch die Mittel zur Verfügung haben. Ich weiß, dass wir früher nicht diese Riesenmittel immer zur Verfügung hatten, um das alles anzuschaffen. Aber das haben wir dann mit dem Konzern irgendwann auch mal geteilt und gesagt, hör mal Jungs, wir würden jetzt sukzessive immer mal wieder, um unsere Mietkosten zu reduzieren, würden wir jetzt auch Anschaffungen tätigen in Infrastruktur, Mannheimer Gitter, Beleuchtung, Sound. Alles das, was essentiell ist und was wir aber auch jedes Jahr wieder verwenden können.
Und kapitalisieren könnt und könntest dann und eben halt amortisieren.
Genau. Also damit haben wir vor wirklich 7-8 Jahren angefangen und sind jetzt nahezu unabhängig im Rahmen unserer gesamten Infrastruktur. Ne? Also alles, was du vor Ort findest, ist halt wirklich unser Eigentum und da bin ich auch stolz drauf. Und dann werden wir das jetzt jedes Jahr immer erweitern für Weihnachten und für Halloween. Und davon profitieren natürlich beide Events. Und hilft natürlich auch die Wirtschaftlichkeit so eines Vorhabens und so eines Events nachher deutlich besser darzustellen. Und also deshalb aktuell, um die Frage nochmal zu beantworten, wir kaufen das lieber, sofern uns das die Budgets erlauben, als dass wir was dazu mieten. Was man natürlich machen muss, wir haben jetzt zum Beispiel wir haben eine riesengroße Abschlussshow mit Feuer und mit Laser. Und das machen wir auch mit einem ganz, ganz bekannten Anbieter, der das auch auf großen Festivals macht. Und das sind Anlagen, die kosten 150.000 Euro. Ne? Also das kaufst du nicht mal eben. Und das sind dann auch Dinge, die wir zumieten, dann müssen, weil das von der Anschaffung und nachher vom Return on Invest sich auch die ganzen nächsten Jahre nicht erstmal ergeben würde. Und da muss man schon gucken, was ist wirtschaftlich. Und wie du gesagt hast, es gibt ja ein wirtschaftliches Ziel im Bereich der Besucher, der Per Caps, der Umsätze für so ein Event. Und da kann ich ja, wir sind ja hier unter uns, da kann man zumindest sagen, dass wir im ersten Jahr wirklich so ganz knapp über dem Return on Invest waren und da auch glücklich waren und auch gesagt haben, hey, für das allererste Jahr, wir hatten natürlich auch nochmal einen sehr verregneten Dezember gehabt, das darf man ja auch nicht vergessen, auch Genau. Obwohl Halloween deutlich witterungsunabhängiger ist. Wenn es da mal regnet, das interessiert die Leute nicht so sehr. Aber wenn du mit kleinen Kindern oder mit Oma, Opa rausgehst, ne, dann bist du dann doch wieder etwas wetterfühliger und etwas witterungsabhängiger. Und deshalb ist auch der Dezember immer ein guter Monat, wenn es dann nicht regnet für uns. Und das haben wir aber gemerkt. Und insofern war der erste, und der Pilot war ja auch so gesetzt, dass man gesagt hat, hey, wenn es dann im ersten Jahr funktioniert, dann erst machen wir es im zweiten Jahr. Also es war wirklich, wir waren echt, wir haben alle gezittert und gerechnet und geguckt. Und glücklicherweise war das dann positiv für uns. Und dann konnten wir auch schon relativ zeitnah in die Planung fürs zweite Jahr einsteigen.
Ich denke, ihr dürft den Glühwein einfach nicht verwässern. Dann ist es im Winter auch egal nachher, ob es regnet oder nicht. Also das, ne?
Einfach
man muss doch immer nur Lösungen finden.
Doppelschuss fällt besser, dann genau.
Aber du hast es gerade schon richtig gesagt, das wäre nämlich auch so meine Frage. Also jetzt gerade über die letzten Jahre gehe ich mal von aus, ihr habt eine Steigerung gesehen von den Besucherzahlen, weil es sich natürlich jetzt auch immer rumspricht. Aber
ja.
Wie sieht es aus mit dem Wetter? Ihr habt wirklich Tage, da regnet es, dann kann ich mir vorstellen, logischerweise geht es ein bisschen zurück.
Ja.
Oder wie sieht euer Ticketmodell aus? Wie verkauft ihr die Tickets speziell für die Weihnachtszeit?
Also wir sind ja mittlerweile seit einigen Jahren, und ich glaube, wir waren auch einer der ersten Parks, die es angeboten hat, haben wir ja Dynamic Pricing oder dieses sogenannte Flexi Pricing. Das
ja.
Im Prinzip nichts anderes als das, was Airlines und Hotels auch machen.
Ja.
Hast du einen großen Demand, eine große Nachfrage, steigt der Ticketpreis an den Tagen, weil das Ziel natürlich auch ist, Auslastung auch an schwachen Tagen zu schaffen. Und über den Preis kann man natürlich, kann man ganz gut steuern. Wobei wir doch auch dabei merken, dass wir ein sehr, sehr kurzfristiges Buchungsverhalten mittlerweile haben. Und wir haben ja mit vielen Parks auch beim VDFU-Sommertreffen gesprochen. Ich glaube, dieser Trend zeichnet sich für unsere Industrie mittlerweile ab, dass die Leute wir haben teilweise innerhalb von 24 Stunden verkaufen wir 4.000 bis 5.000 Tickets für den Folgetag. Also da sieht man einfach, wie wichtig Wetter und auch für uns alle als Freizeitunternehmen auch wirklich wichtig ist, aber uns natürlich dann auch ein bisschen die Planung verhagelt. Ne? Insofern gibt es für die Weihnachtsöffnung auch ein Flexi-Price-Modell. Und wir starten auch ganz klassisch natürlich Vorverkauf mit ab 24,90 zum Beispiel. Ne, das kann man dann schon, da kann man dann schon einsteigen. Aber man sieht natürlich Samstage, Sonntage, das sind stark nachgefragte Tage, da geht der Preis dann auch schon mal hoch. Ne? Aber das ist alles bei uns automatisiert. Da steckt dann Algorithmus dahinter und dann drehen sich die Preise auch dann schon mal nach oben. Ne? Also da,
ja.
Klar, ist aber auch notwendig. Ne? Also ich bin eigentlich immer ganz stolz zu sagen, dass wir wirklich glücklicherweise in diesen saisonalen Events wirklich große Investitionen tätigen dürfen von Seiten des Konzerns. Aber die erwarten natürlich dann auch den Return on Invest. Und insofern können wir natürlich die Tickets da auch nicht, ich sag mal so wie früher zu Six Flags Zeiten verschleudern. Ne? Also das tun wir dann auch nicht mehr. Und da bin ich auch ganz glücklich drüber, dass dieses Umdenken stattgefunden hat. Und aber das gehört mit dazu. Das Ticketmodell ist essentiell für den Erfolg so einer Veranstaltung.
Also für die nächsten Jahre steigen die Besucherzahlen auf jeden Fall weiter. Mit dem Ticketmodell absolut, so machen es viele Parks ja auch, mit Dynamic oder Variable Pricing eben halt dort eben halt reinzugehen. Gehen wir noch mal ein bisschen auf die Gäste. Die Gäste haben es jetzt erlebt. Wie ist das Feedback von den Gästen? Was sagen so die meisten? Was ist toll oder was ist verbesserungswürdig? Wo bin ich überrascht? Wo bin ich enttäuscht? Was ist da so?
Also um ganz kurz nochmal eben an die Gäste anzuknüpfen, Ticketing. Wir haben natürlich dann auch ganz schnell gelernt, hey, große Familienverbände. Dann haben wir schnell noch, auch vielleicht für andere Parks, die sowas vielleicht mal machen oder machen wollen, haben wir noch Familientickets kreiert. Ne? Weil wenn man ein Familienprodukt hat und auch sich als Familienpark deklariert, dann ist natürlich auch super, ein Familienbundle zu haben, ne? Für 4 oder 5 Personen als Familienverbund. Also das vielleicht noch als Tipp, das funktioniert dann auch ganz gut bei solchen Veranstaltungen, weil es natürlich auch die Zielgruppe trifft. Feedback. Erstes Jahr, wir haben natürlich alle wirklich uns in den Armen gelegen und waren erstmal glücklich, dass es erstmal lief. Aber man kriegt natürlich, ich glaube, wir haben gerade eine Stunde aufgehabt, da kam der erste Gast und hat mir aber eine Salve an Beschwerden um die Ohren geknallt,
dass
ich echt total schockiert war und dachte so, was ist jetzt los?
Oh.
Und dann zum Beispiel, ja, man stellt 400-500 echte Tannenbäume in den Park. Und dann hat die gesagt, ja, aber die sind ja gar nicht geschmückt. Ich sag, das war schon unsere Intention, dass da echte Tannen stehen, die vielleicht nicht geschmückt sind. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, vielleicht kommt das wirklich blöd rüber. Wir wollten es natürlich so natürlich wie möglich halten. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum wir dann jetzt auch im zweiten Jahr sofort mit dieser Company, die auch für Efteling arbeitet, zusammenarbeiten, um dann auch unsere Weihnachtsbäume mit Kunstschnee zu besprühen. und in Teilen auch mit Lichterketten zu dekorieren. Also das ist so.
Ja, darf ich da kurz reingrätschen?
Ja.
Gerade so von Anfang so diese Visualisierung und wie es für euch eben halt so aussieht in der kreativen Arbeit. Ja klar, bei Halloween weiß man mittlerweile, das ist so das, was die Leute erwarten.
Ja.
Aber bei Weihnachten, ja gerade Weihnachten, jeder erwartet irgendwas anderes. Jeder sagt, es muss ja entweder bunt sein oder es darf nicht bunt sein. Ich gehe lieber auf den Bauernmarkt oder ich gehe lieber dahin. Und der eine sagt jetzt eben halt, die Bäume sind geschmückt. Oder der andere sagt eben halt, ist doch ein amerikanischer Weihnachtsmarkt, warum blinken die nicht? Also
genau.
Ja,
genau,
das ist natürlich
genau.
echt eine Herausforderung, jetzt irgendwie erstmal dann einen Punkt zu setzen, an dem man dann vorwärts arbeiten kann, ja.
Da muss man dann erstmal rangehen. Ich meine, auch zum Beispiel, wir hatten im ersten Jahr, und das war eine mega Challenge infrastrukturell, ihr kennt ja unseren Brunnen vorne mit der Filmrolle und dieser 20 Meter hohe Weihnachtsbaum, der wiegt, ich weiß nicht wie viele Tonnen, also mussten wir erstmal alte Bauunterlagen suchen, ist der Brunnen überhaupt stark genug, das zu halten, da müssen wir ein Gerüst bauen. Das Gerüst war schon 7 oder 8 Meter hoch. Und dann konnte man nachher den Baum gar nicht mehr richtig sehen, weil der viel zu hoch stand, wenn die Gäste unten rundherum gestanden haben. Und das war dann auch so, wo viele Gäste gesagt haben, ist ja alles schön, aber irgendwie, ich sehe den Baum gar nicht richtig, auch wenn er 20 Meter hoch ist. Und wir haben dann da gestanden und haben gedacht, scheiße, aber wir mussten erstmal infrastrukturell dieses Gerüst bauen, das statisch berechnen lassen. Und ja, haben wir aber dann auch direkt im zweiten Jahr geändert. Wir haben es jetzt gelevelt, dass er auf 3 Meter Podest steht. Man kann ihn super sehen, die Gäste können ihn von überall super sehen. Aber das sind echt so verrückte Lernmomente im ersten Jahr, wo sich dann
aber
denkt,
ich finde, das macht's dann auch irgendwo wieder aus, auch so als Team, wenn man selber so etwas eben halt macht und nicht schon 3 Jahre vorher mit einer Planung und anfängt, dann passiert es halt. Also, aber witzig.
Und man kann halt auch dann schnell reagieren. Das ist halt das Gute. Neues Produkt. Also ich möchte natürlich auch ganz klarstellen, wir haben unfassbar viel positives Feedback bekommen. Und ich meine, Stefan, du kannst es ja auch bezeugen, du warst ja im ersten Jahr schon mit dabei. Das ist halt, das ist von der Atmosphäre ist das sensationell, es macht echt Spaß und es sind nicht so viele Stellschrauben, die man stellen muss. Aber, und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Erfolg von Halloween und auch vom Moviepark in den vergangenen Jahren, wir nehmen schon das Gästefeedback sehr, sehr ernst. Ne? Also früher hat man ja immer so ein bisschen so die Scorings oder NPS dann mal so ein bisschen belächelt und hat gesagt, ja, wir wissen es immer besser zu Warner-Zeiten, das weiß ich noch. Da hat nicht die Gastmeinung gezählt, da war immer das, was, ne, da war der Konzern so gesagt, nee, wir machen das so und so. Und mittlerweile ist es wirklich so, und da bin ich auch froh, dass wirklich das Feedback des Gastes für uns ganz, ganz hohen Stellenwert hat und wir wirklich uns auch Sachen annehmen, wir auch wirklich. Wir haben mal so unsere Brandwerte so ein bisschen deklariert, haben gesagt, wir sind so ein bisschen der Buddypark. Ne? Wir hören zu, wir sind vor Ort, die Gäste können uns ansprechen und wir nehmen das auch ernst und wirklich auch viele Sachen jetzt an Halloween. Wir haben zum Beispiel Monster Walk jetzt das erste Mal ohne Choreografie gemacht, weil wir noch andere Mitarbeiter mit dazu nehmen wollten, die nicht unbedingt diese Choreografie machen wollten. Wir haben so viel Gästefeedback bekommen, die gesagt, das könnt ihr nicht machen, das geht nicht. Haben wir dann sofort am zweiten Wochenende wieder umgeswitcht. Also wir nehmen das schon alles sehr ernst und gerade bei Weihnachten unfassbar viel Feedback bekommen. Das, was gut war, haben wir weiter ausgebaut, neue Sachen ergänzt, Wünsche erfüllt und auch wirklich die Sachen, die vielleicht nicht gut angekommen sind im ersten Jahr, haben wir auch wirklich, ich möchte mal behaupten, zu 99% auch gesolved und auch umgesetzt fürs Folgejahr. Und da muss man ja auch reinwachsen. Ne? Überleg mal, mit Halloween, wir haben mit 12 Darstellern angefangen, ne? Und einer Hexe die Geschichten erzählt hat. Und mit Weihnachten ist es genauso. Es muss sich einfach etablieren. Ne? Also es hat im zweiten Jahr sich schon sehr gut etabliert. Ich bin jetzt gespannt, wie es im dritten Jahr läuft. Word of Mouth ist sehr gut. Die ganzen Bilder sind im Umlauf. Und ja.
Also ich finde es toll, dass du es so erzählst. Ihr könnt es euch natürlich leisten. Ihr habt einen großen Park, ihr habt Attraktionen, ihr habt Shows drumherum. Also ihr wisst im Grunde ja genau, was ihr tut. Aber trotzdem zu sagen, ich nehme mal so ein Risiko auf mich, ich probiere es jetzt mal aus. Danke an deinen Konzern, dass du wirklich da ein Scheckbuch gehabt hast, mit dem du auch arbeiten konntest. Aber zu sagen, okay, ich traue es mich auch als ein Freizeitpark nochmal etwas Neues anzustoßen, so es durchzuziehen. Ich glaube, und da kommen wir jetzt so, glaube ich, auch ein bisschen an die Botschaften an unsere Mitglieder vom Verband, die das Ganze sich jetzt hier anhören. Und übrigens zwischendurch, Stefan, sorry, ich habe dich irgendwie heute total ausgebremst, aber ich bin hier so im Flow. Also,
du, erzähl, ich kenne das noch von früher. Also von daher,
die Warner-Gene.
Ja. Und ich sag, das ist halt nicht wie bei Movie Magic, wo ich einfach sein Video skippen kann. Ich muss warten, bis er fertig geredet hat.
Oh shit, ja. Von all den visuellen Filmeffekten, die man Filme macht,
verwendet werden, nein.
Movie Magic Magie im Film erzeugen wird. Nein, okay, gut, aber was garantiert eben halt unsere Kollegen und Kolleginnen nochmal interessieren wird, ist, würdet ihr es nochmal machen?
Ja, doch, definitiv. Es war wirklich für alle ein emotionaler Erfolg, ein wirtschaftlicher Erfolg und auch für den Park, für die Reputation des Parks, ein wichtiger Meilenstein, auch für die Entwicklung der nächsten Jahre. Insofern, es war echt eine Challenge und es war auch für alle eine nervliche Belastung und wir sind echt an die Grenzen gegangen. Aber ja, alle, ich denke, und das kann ich auch für mein Team und das ganze Moviepark-Team sprechen, würden das wieder so unterschreiben und würden es wieder tun. Und alle brennen auch jetzt schon wieder drauf, neue Sachen für Weihnachten zu kreieren. Also wir werden dieses Jahr auch wieder viele schöne Neuheiten haben und ich freue mich einfach riesig. Obgleich ich auch wirklich demütig auf den Kalender und auf den Zeitrahmen gucke, den wir da haben. Aber wir freuen uns schon total auf das neue Weihnachts-, auf die dritte Edition des Hollywood Christmas Events. Und ja, immer wieder.
Stefan, kannst du das bitte rausschneiden und kannst du das als allerletzten Satz als Werbeblock hinten dran setzen?
Die Werbung in der Werbung. Aber sag
Ich
mal,
würde mich ganz gerne, ja,
warte, warte,
Stefan.
ich möchte noch kurz direkt dazusetzen. Das ist jetzt einmal so der Kreis, der sich gerade schließt. Ich würde aber an diesem Kreis nochmal einen kleineren Kreis mit dranhängen, nämlich die Frage, wenn du jetzt da draußen den Leuten Tipps geben wollen würdest, oder das sind jetzt vielleicht irgendwie kleinere Parks, auch familiengeführte Parks, die denken sich so, ah, Winteröffnung, ja, nein, was würdest du denen raten, Manuel?
Also ich denke, das kann man relativ gut hochskalieren, weil das Zielgruppenpotenzial ist definitiv da. Jeder kleinere Park hat auch im Umkreis Weihnachtsmärkte oder größere Städte, wo man auch sicherlich im kleinen Rahmen auch Besucherpotenzial abschöpfen kann, weil wir sehen es immer mehr, dieses Weihnachtsbusiness und auch diese Zielgruppe, die sind da, die haben Ferien, die wollen raus, die wollen was machen. Also da ist wirklich die Notwendigkeit, dass die mit ihrer Familie über Weihnachten irgendwo hingehen, die ist da. Ne? Also das, ich glaube, man muss keine Angst haben, dass vielleicht Leute nicht kommen. Ne? Da muss das Produkt natürlich passen. Und was ich nur sagen kann, was wir gelernt haben, vielleicht wirklich versuchen, seinem Thema, seinem Credo, seiner DNA des Parks treu zu bleiben und das weiter fortzuführen und versuchen dann vielleicht ein bisschen anders zu sein als ein normaler Weihnachtsmarkt, sondern zu gucken, hey, habe ich ein Western-Thema? Da mache ich vielleicht ein Western-Weihnachten oder ne, da gibt es ja wirklich unzählige Möglichkeiten, kreativ seine eigene DNA wirklich weiter zu transferieren in das Weihnachtsthema. Ne? Und ich glaube, diese zwei, drei Säulen sollte man beachten. Ne? Also nicht ängstlich sein, wirklich erst im Kleinen probieren. Also man sollte sich natürlich auch nicht da großartig verschulden und irgendwie jetzt ein Mega-Risiko eingehen. Aber ich würde es im Kleinen machen und mich rantasten. So haben wir es ja wirklich auch gemacht. Ne? Klar, als Konzern im Hintergrund immer etwas einfacher, das so zu sagen. Aber auch hier, wir haben ja auch das Risiko gehabt. Ne? Bestimmte Sachen, es vermietet ja auch keiner Weihnachtsbeleuchtung. Ne? Also das ist, du musst schon ein paar Sachen kaufen. Aber man kann, wenn man ein gutes Konzept hat, was qualitativ, lieber qualitativ kleiner anfangen und dann etablieren, als versuchen, in die Breite zu gehen und dann aber zu zeigen, dass man nicht das Budget hatte, das vollumfänglich auf die gesamte Parkfläche auszurollen. Also wir haben am Anfang auch zum Beispiel den Santa Monica Pier komplett gesperrt gehabt, der hintere Westernbereich war komplett gesperrt. Also wir haben auch unseren Footprint deutlich verkleinert, weil wir uns gesagt haben, wir können mit dem Budget, was wir haben, können wir nicht die komplette Parkfläche dekorieren. Und dann haben wir gesagt, bevor wir es halbherzig machen, es sieht so aus, als wäre nur hier da was, da ein bisschen was, dann muss man auch sagen, hey, wir verkleinern das erstmal und wachsen dann sukzessive von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, das kann man kleineren Parks auch mitgeben. Ne, im kleinen Anfang eine coole Idee, eigene DNA weiter etablieren in diesem Thema. Und dann kommt das wirklich von alleine. Ne? Also wie gesagt, die Nachfrage ist ungebrochen in dieser Weihnachtszeit. Ne? Und dann sind ja auch diese ganzen Familien, kommen ja auch zu Besuch. Die kommen ja auch von woanders her, wenn ich das sehe, von woher die Leute uns dann überall besuchen kommen. Dann fragen wir, hey, da waren Leute aus der Schweiz. Ja, wir haben die Familie hier in Kirchhellen besucht. Das ist total verrückt. Aber ja, die sind dann da und die wollen zusammen ein Erlebnis. Und ich glaube, wenn man das auch nochmal werblich deklariert und sagt, und das ist für uns auch immer wichtig, ihr als Familie könnt bei uns ein paar schöne Stunden erleben. Ne? Also auch da dieses werbliche Familienerlebnis in den Vordergrund stellen, das hilft dann auch. Ne? Also ja, das so, klar, wir können das immer leicht sagen als einer der großen Parks. Aber ich denke, die Essenz und diese Lernmomente, die auch wir hatten, die kann man auf jedes kleinen Park, kann man die runterbrechen. Ne? Also von daher kann man das in dem Umfang sicherlich gut machen. Und kann ich auch nur empfehlen, weil wir sehen, dass die Nachfrage da ist, dass das weiter wächst, wenn man was etabliert hat. Und selbst wenn man im ersten Jahr vielleicht mal ein paar Fehler gemacht hat, die Gästeklientel ist, wie wir ja schon besprochen haben, auch eine deutlich andere. die verzeihen auch mal Sachen. Und wenn man nett und höflich ist und ein schönes Produkt hat, dann funktioniert das auch.
Ich finde es jetzt schön, dass hier so eine kleine Pause angekommen ist, weil Mike sich gerade zurückhält. Aber Mike, du wolltest gerade auch noch eine Frage stellen.
Die hast du gerade gestellt, das war die gleiche Frage.
Ha!
Das war die Frage 49.
Ihr seid schon wirklich eingespielt hier. Gutes Team auf jeden Fall.
Oh Gott, ich sehe uns beide schon irgendwo auf dem Balkon sitzen.
Ich sehe es genauso. Also ich meine, es wird nicht leichter für Freizeitparks. Es gibt immer mehr Mitbewerber und wenn man Chancen hat, etwas umzusetzen und die Infrastruktur des Freizeitparks es hergibt, sollte man es auf jeden Fall probieren. Es gibt natürlich Herausforderungen. Ich sag mal, der Bayernpark zum Beispiel, der jetzt anfängt mit Halloween, haben sich jetzt auch einfach mal getraut, wo es am Anfang heißt, hey, passt gar nicht zu uns, aber wir machen es jetzt mal in irgendeiner Form. Wenn man das richtige Halloween dazu findet, dann passt es auch zu seinem Park. Genau das, was Manuel gesagt hat. Auf der anderen Seite hast du aber auch Parks. Ab November fährt da kein Bus mehr. Da ist überhaupt keine Infrastruktur.
Ja.
Oder du hast vielleicht jetzt, sag ich mal, hier die Kollegen vom Ford Fun, wenn da vielleicht jetzt im Dezember 3,50 Meter der Schnee da im Sauerland im Park liegt. Ich weiß nicht. Also jeder muss es für sich eben halt abschätzen. Aber toll ist nochmal VDFU, dass man Möglichkeit hat, Kollegen zu fragen, um mal zu schauen, wie hast du das gemacht, was kann ich von dir lernen und wo kann ich sogar vielleicht sogar eine Unterstützung von euch bekommen. Und das ist eben halt die tolle Verbandsarbeit. Und
ja. Toll. Haben wir wirklich erfahren und ganz, sind auch ganz dankbar lieben Dank. Dafür.
Ganz,
ja.
Ganz lieben Dank an dich, Manuel. Ich freue mich schon auf die Winterzeit.
Ja, und jetzt bin ich auch schon wieder hyped hier, darüber zu sprechen. Das ist schon ein bisschen schon wieder angefixt. So, wenn wir gleich fertig sind, setze ich mich hier direkt an den Laptop und guck mal, dieses Jahr kriegen wir irgendwie noch singende Rentiere, da habe ich jetzt auch schon Lust drauf. Also von
ja, Leute, dann würde ich sagen, dann packt da draußen mal eure Lebkuchen und Spekulatius aus, denn die Weihnachtszeit ist nun hiermit offiziell eingeläutet. Wenn ihr das hört, dann ist der Moviepark auch in den Startlöchern und wird in wenigen Tagen, glaube ich sogar schon. Wann habt ihr den ersten Spieltag?
28. November. Gott sei Dank, es sind nicht nur ein paar Tage, es sind Gott sei Dank okay, drei, vier Wochen und dann aber ja.
Okay, also wenn ihr die Folge da draußen hört, die kommt ja am 15.11. raus, dann ist es nur noch fast dann zwei Wochen
ein paar
soweit.
Tage, ja.
Genau, dann habt ihr das fast geschafft und könnt ihr euch mit einer schönen warmen Waffel oben auf dem Hollywood Boulevard hinsetzen und dem Spektakel zuschauen. Ich werde es definitiv auch wieder tun. Manuel, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für die ganzen Insights und ich finde es schön nochmal hier diese kleine Runde zu haben und ich finde es immer wieder toll, man guckt immer so auf diese Bottropper, also ich gucke immer auf diese Bottropper-Zeiten und denke mir, das waren auch ganz schön wilde Jahre, aber ja. ich persönlich habe so viel gelernt während dieser Zeit und ich finde es immer wieder schön, auch wenn ich immer noch sagen würde, ja, der Park, du hast es ja auch selber auch noch gesagt, es gibt immer noch Dinge, die müssen getan werden, weil der Park einfach historisch so gewachsen ist, aber dass der Park immer wieder auch investiert in Infrastruktur, Instandhaltung der Gebäude, dass auch viel wieder neu gemacht wird und auch jetzt mit dieser neuen CI, die nach und nach überall auftaucht, das freut mich immer super ungemein zu sehen, wenn man in den Park kommt und sieht, da hat sich wieder was getan und der Park macht auch jetzt gerade mit dem Winter, mit der Winteröffnung auch nochmal von sich zu sprechen, von daher ich schaue immer wieder gerne nach Bottrop und denke mir, ja, macht weiter so. Das
jawohl. Ihr seid uns auch immer herzlich willkommen und das war echt eine schöne Runde. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht, so hier alte Warner-Runde zusammen mit den Jungs und so ein bisschen wie Stammtisch, aber natürlich auch in einer sehr positiven Art und Weise. Also Danke dafür, dass ihr mich für dieses Thema ausgewählt habt. Es gibt viele, glaube ich, ganz, ganz viele Experten da draußen, aber danke dafür, weiß ich sehr zu schätzen und es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche Fragen haben sollte, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@vdfu.org und wir drei setzen uns jetzt ins Auto, fahren nach Kirchhellen in Brauhaus, trinken noch ein Bier und essen noch ein Schnitzel und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis bald.